pünktlich um 16 Uhr wieder mit dem Polytopia Magazin heute für euch. Wenn ihr streamt, ihr findet uns über 91,8 Frequenz und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Es geht heute wieder um faire Mobilität. Wieder heißt, heute ist der zweite Teil. Letzte Woche habe ich euch auch den ersten Teil des Interviews mit faire Mobilität gezeigt und freue mich, euch Sophie als Moderatorin durch die Sendung zu führen. In dem Interview ist meine Co-Moderatorin Lo mit dabei gewesen und ich freue mich, dass sie das Interview mit mir begleitet hat. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, ich habe letzte Woche aber gar nicht mit zugehört. Das ist überhaupt kein Problem, denn ich habe einen Ausschnitt und ich habe Ausschnitte aus der Sendung letzte Woche für euch zusammengestellt, damit ihr auch versteht, worum es in dieser Sendung geht. Aber erst einmal vorweg, was ist überhaupt faire Mobilität? Faire Mobilität ist ein Projekt, das hilft, gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen für Beschäftigte aus den mittel- und osteuropäischen EU-Staaten auf dem deutschen Arbeitsmarkt durchzusetzen. Die politische Verantwortung für faire Mobilität liegt beim DGB-Bundesvorstand. In dem folgenden Zusammenschnitt erfahrt ihr nochmal zusammengefasst, was ist überhaupt faire Mobilität, was ist die Geschichte von dem Projekt und was ist das Spezielle an dem Standort Frankfurt. Es gibt ja 11 verschiedene Standorte in ganz Deutschland. Dann auch ganz interessant, wie kommen die Menschen eigentlich zur Beratung? Also wie wird der Kontakt hergestellt? Und wer wird da eigentlich beraten? Was sind das für Menschen? Und außerdem, welche Arbeitsstrukturen sind da vorherrschend und machen es so schwer, dagegen vorzugehen? Das alles erwartet euch in einer 10-minütigen Zusammenfassung. Danach werdet ihr den zweiten Teil des Interviews hören, in dem es um den konkreteren Arbeitsalltag von faire Mobilität geht, beziehungsweise eben auch der Arbeiter, die sie beraten. Und wir haben einfach nochmal stärker auf die Arbeits- und Lebensrealitäten der zu beratenden Menschen geschaut. Dann Ohren auf und los geht's.
Also die Beratung richtet sich ja in erster Linie an mittel- und osteuropäische EU-Bürgerinnen und die entsprechenden EU-Staaten sind ja 2004 mit Polen und dann 2007 mit Bulgarien, Rumänien der EU beigetreten. Die Menschen aus diesen Ländern haben dadurch Freizügigkeit in der europäischen EU erlangt, allerdings natürlich auf dem Arbeitsmarkt jetzt als Arbeitnehmerin erst mit einigen Jahren Verzögerung. Also Deutschland hat es ja voll ausgekostet, die 7 Jahre, die möglich waren, um den Zugang zum Arbeitsmarkt noch rauszuzögern, sage ich mal. Aber genau, also dadurch war dann eben vor allem den deutschen Gewerkschaften und dem DGB klar, dass hier ein großer Bedarf entstehen wird, dass halt Leute, die mit der rechtlichen Situation jetzt auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht vertraut sind, informiert werden müssen, sollten, um eben auch ja zu verhindern, dass hier genau Gesetze missachtet werden und diese Leute eben nicht behandelt werden, wie sie behandelt werden sollten. Baugewerbe ist sehr relevant in Frankfurt und wie Arnel ja auch gesagt hat, auch ein Sektor, wo es eben sehr viele Verstöße gegen die arbeitsrechtlichen Vorgaben gibt und das eben so, dass auch in verstärktem Maße Leute aus Mittel- und Osteuropa davon betroffen sind. Und natürlich hat es darüber hinaus aber eben auch was mit der Geschichte von fairer Mobilität und fairer Mobilität in Frankfurt zu tun und dieser engen Verzahnung auch mit der Gewerkschaft IG BAU, von der ja auch schon Arnel gesprochen hat, die ja auch eben unter anderem die Gewerkschaft fürs Baugewerbe und für Gebäudereinigung ist.
Ein großer Punkt in Frankfurt ist ja der Bauboom. Es wird viel in Frankfurt gebaut herum. Wir kriegen das mit schon seit Jahren, aber es wird viel zu wenig den Bogen geschlagen von dem tatsächlichen Bau oder wie die Gebäude zustande und die Wohnungen und die Büros zustande kommen und was uns im Alltag betrifft. Weil Bauboom hoch und runter hört man, aber man hört kaum was von den Bauarbeitern. Es gibt sehr viel zu wenig gesellschaftlichen Druck seitens der Zivilgesellschaft. So, ja. Als ich Gesellschaft angesprochen habe, hatte ich im Kopf, das die Ereignisse Tönnisse früher im 2020 und da durch die Corona-bedingte Umstände, wo viele Leute infiziert worden sind, Und das hat viel Aufmerksamkeit erregt in der Öffentlichkeit. Und erst danach hat Politik gehandelt und erstmal sagen, Verbesserungen in Wege geleitet.
Das größte Problem ist, man muss erstmal diese Menschen überhaupt mit der Gewerkschaft ein bisschen vertraut machen.
Die meisten Ratsuchende, also die unsere Beratungsstelle aufsuchen, sind keine Gewerkschaftsmitglieder. Die kennen sich zwar auch mit der Gewerkschaft nicht aus. Wenn man denen aber wohl erklärt, um was sich da handelt, sind ganz auch viele willig, generell da auch beizutreten und damit sie auch dann Rechtsschutz bekommen. Sehr auch gut, also wenn wir schon über Bau und Landwirtschaft sprechen, also gibt es ein Beitragsmodell von der IGBAU, das generell jetzt, man muss ja immer diese Frist abwarten generell, wenn man wenn man Mitglied wird, aber wenn man bei diesem Beitragsmodell hat man sofort jetzt Rechtsschutz, und zwar ist es jetzt nur, es ist ja angedacht für Menschen jetzt, die alle Lebensmittelpunkte nicht in Deutschland haben und in der Landwirtschaft oder Bauwirtschaft arbeiten und vorübergehend sozusagen in Deutschland jetzt arbeiten. Was das Ganze betrifft jetzt generell, wie wir den Zugang zu den Menschen schaffen, ist ja folgend. Meistens ist Mundpropaganda generell, vor allem wenn wir eine Beratung geleistet haben und dann vor allem auch das erfolgreich war, was zumindest ganz oft auch was auch ganz oft passiert, dass das einfach ganz schnell auch rumspricht. Die Menschen bewegen sich also in ihren Community sozusagen. Jeder hat irgendwie, sagen wir mal, die Kroaten unter sich, die Bosnier, Bulgaren, Rumänen, die sind alle irgendwie unter sich vernetzt. Und da erfährt sich sozusagen so etwas schnell.
Ja, was die Identität der Leute angeht, und Lebensprojekte, so wie ich bis in Kontakt getreten bin mit den Leuten und was ich herausbekommen konnte. Und ich komme ja auch ursprünglich aus Rumänien. Vielleicht das ist auch vorteilhaft, mich besser mit denen einzufinden, also Empathie zu entwickeln. Die meisten kommen aus dem Dorf, häufig aus wirtschaftlich benachteiligten Regionen in Rumänien. Das trifft auf Kroatien, Bulgarien, Serbien auch wahrscheinlich. Und ja, meistens sehr, sehr häufig aus dem Osten und Süden Rumäniens. Wie gesagt, Leute aus einer dörflichen Umgebung. Und was Lebensprojekte angeht, wie ich das herleiten konnte, ist das, und was viele halt in Rumänien machen, warum die im Ausland arbeiten, warum sie seit 15 Jahren nach Italien, Spanien zuerst und jetzt nach Deutschland kommen, ist, dass die wollen einfach bessere Lebensbedingungen für sie schaffen, logisch natürlich. Expliziter, die wollen ihre Häuser erbauen, das sind schon große Projekte, dafür braucht man mehrere tausende Euro. Viele von denen haben in kleinen Dorfhütchen, wenn man das sagen kann. Das in Rumänien ist grassierende Armut in manchen Ecken. Und die wollen, die sehen die großen Häuser hier in Deutschland. Also man hat schon viel Lebensplatz, Platz zum Leben in ihrem Haus, meistens in Deutschland. Die sehen das, die wollen das auch haben. Das wäre das größte Problem, nicht nur für sich selbst, sondern für die Kinder auch. Also ich kenne einen Bauarbeiter, vielleicht womit wir am meisten Kontakt haben, eine führende Figur der Bauarbeiter. Er ist schon hat das zweite Haus fertiggestellt für die Tochter.
Der Generalunternehmer haftet. Wenn der Subunternehmer seinen Arbeitnehmer jetzt, man kann sich an Generalunternehmer auch wenden und den Lohn fordern. Also der haftet für die Nettolöhne wie ein Bürger, der auf die Vorausklage verzichtet hat. Wir haben, wie vorhin auch gesagt, das ist ja auch ein bisschen komisch von dem Konstrukt her, dass ein Arbeitnehmer nicht weiß, wer sein Arbeitgeber ist, aber tatsächlich durch diese unüberschaubare Geschehnisse passiert ja das, dass die Menschen wirklich nicht wissen, wer sein Arbeitgeber ist und an wen soll er dann, sage ich mal, das Ganze geltend machen.
Könnte, warum machen die Arbeitgeber überhaupt sowas? Es kann sein, dass zwischen den Arbeitgebern selbst ein sehr zähen Wettbewerb steht. Wir haben hier einen großen Bauboom vor uns, ne? Und hinter uns. Und das ist der große Hintergrund, ja. Und es herrscht ein sehr zähen Wettbewerb, wahrscheinlich unter sich selbst. Und die müssen auch so etwas rekurrieren. Und vielleicht manche von denen wollen das nicht mal, aber die sind gezwungen wirtschaftlich, weil es herrschen wilde Verhältnisse auf dem Markt. Ich habe zum Beispiel von Bauarbeitern gehört, dass von kleineren Subunternehmern, die auch familiäre Probleme haben und die versuchen, sich teure Autos zu kaufen. Also klassische marxistische Theorie, dass der Arbeitgeber ausbeutet für seine für sein Wohlbefinden, beutet die Leute aus, wie vor 150 Jahren. Ich glaube, dass Wettbewerb und Gier kommen hier zusammen.
Das war die gekürzte Version des Interviews von letzter Woche. Ihr seid wie immer auf der Frequenz 91,8 bei Radio X und gerade seid ihr beim Politopia-Magazin. Für alle, die gerade eingeschaltet haben, es geht um faire Mobilität und im Folgenden kommt der zweite Teil des Interviews, in dem es um die Arbeitsbedingungen und den Arbeitsalltag von faire Mobilität, aber auch den zu Beratenden geht. Es ist ein Projekt, was hilft, gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen für Beschäftigte aus den mittel- und osteuropäischen EU-Staaten auf dem deutschen Arbeitsmarkt durchzusetzen. Viel Spaß beim zweiten Teil.
Ja, wie sieht denn so euer Arbeitsalltag aus? Also, weiß nicht, ob ihr das vielleicht an einem konkreten Beispiel sagen könnt. Also, speziell auch was so eine Beratung anbetrifft. Also, was sind die wichtigsten Themen oder was sind wichtige Themen, mit denen Personen auf euch zukommen? Und wie ist euer Vorgehen?
Ganz oft die Menschen, die unsere Beratungsstelle jetzt von faire Mobilität jetzt aufsuchen, die haben einfach irgendwie falsche Informationen. Die kommen zu uns mit einer Geschichte generell oder die haben die Information von Facebook oder sozialen Medien, etwas Falsches generell. Und wir setzen uns dann mit den Menschen hin, schauen den Arbeitsvertrag an, die Lohnabrechnungen, hören uns die Probleme, die die haben. Dann generell, ich erzähle euch jetzt auch kurz ein kurzes Beispiel, wenn das okay ist. Jetzt neu, wie auch wisst, wir haben alle Corona und Kurzarbeit ist ja schließlich auch angesagt. Ich erzähle euch jetzt nur von einem Bauarbeiter, der vorgestern bei mir hier war, Montag. Und das war ja Folgendes. Der hat schon seit März bezieht er Kurzarbeit Null. Kurzarbeit Null bedeutet, dass er generell nicht arbeitet, der nur zur Verfügung steht. Also sein Arbeitgeber keine Arbeit für ihn hat. Tatsächlich leistet er jeden Monat bis zu 200 Stunden. Und der bezieht Kurzarbeit Null. Ich schaue mir seine Lohnabrechnung an, da steht jeden Tag, da steht nur Kurzarbeit. Da muss was nicht stimmen, ne? Schaue ich nächste Lohnabrechnung, alle Lohnabrechnungen, die ich gesehen habe, von März hinaus bis jetzt, alles Kurzarbeit. Da denkt man sich so, was fällt überhaupt, wie weit man überhaupt gehen kann? Als wäre das nicht genug. Jetzt haben wir gesehen, laut Sokabau, also das ist die Sozialkasse für die Bauwirtschaft, der Arbeitgeber verpflichtet ist, Urlaub einzuzahlen und dann wiederum, wenn er seinen Urlaub jetzt, sage ich mal, vergibt, wenn Arbeitnehmer jetzt im Urlaub gehen möchte, dann sagt der liebe Arbeitgeber, ich möchte im Urlaub. Arbeitgeber zahlt also im Voraus das Ganze und lässt sich das ganze Geld dann wiederum von Sokabau erstatten. Der hat ja komplett seinen Urlaub jeden Monat 2 bis 3 Tage damit noch seine Arbeitsleistung beglichen. Wo der Arbeitnehmer jetzt im Urlaub gehen wollte, gab's nicht, also kein Urlaub, Kurzarbeit. Der hat ja tatsächlich nur Kurzarbeitergeld nur bezogen. Tatsächlich, das stimmt ja. Aber die Arbeitsleistung wurde nicht bezahlt. Der Arbeitgeber bescheißt jetzt nicht nur den Arbeitnehmer, sondern den Staat mit dazu. Also das ist wirklich ein bisschen mehr übertrieben, was da überhaupt vor sich geht. Das ist ein kurzer Beispiel generell, was uns in der Praxis tagtäglich jetzt zustößt. Und wir sind immer auf Neues gefasst und immer neu überrascht, was sich die Arbeitgeber einfallen lassen.
Ja, ja, genau. Also klar, ähnliche Fälle kenne ich auch. Also jetzt bei dem Kurzarbeitergeld, was du erzählt hast, weil ich habe mit einem Fall einer Gebäudereinigerin zu tun, die hat auch Kurzarbeitergeld seit über einem halben Jahr, nur sie bekommt es noch nicht mal. Sie kriegt fleißig die Lohnabrechnung geschickt, wo drauf steht, sie kriegt Kurzarbeitergeld, aber sie kriegt einfach gar nichts. Genau. Und der Fall ist jetzt inzwischen auch schon vor Gericht. Genau, manchmal gibt es Termine für auch Face-to-Face-Beratungen, aber das ist jetzt natürlich auch in Corona-Zeiten sehr viel weniger, weil wir natürlich auch versuchen, das zu vermeiden. Aber in Fällen, wo es einfach wichtig ist, kommen natürlich auch Leute vorbei. Das ist halt aktuell nur mit Termin möglich. Also vor Corona-Zeiten konnten die Leute auch einfach mal vor der Tür stehen. Aber das geht jetzt halt im Moment einfach auch nicht. Genau. Und daneben kommt dann natürlich noch die Planung von Infoaktionen. Genau. Also zum Beispiel habe ich jetzt in den letzten 2 Wochen mit einem Kollegen von der NGG eine Aktion, die vor dem Fleischbetrieb Wilhelm Brandenburg stattfinden soll, zum 1. März, der in Rumänien ein wichtiger Tag ist zum Frühlingsbeginn. Genau, sollen dann Informationen verteilt werden. Das muss natürlich geplant werden, die Infomaterialien und so weiter.
Ich würde kurz noch ergänzen, wir haben auch eine bundesweite Hotline, die eingerichtet worden ist, die auf Sprachen jetzt Rumänisch, Polnisch, Bulgarisch, also BKMS, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Montenegrinisch ausgerichtet ist. Das ist eine 0800er-Nummer und da können sich jetzt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wenden, wenn sie jetzt nicht nur Probleme haben, wenn jetzt Kurzarbeit wegen überhaupt arbeitsrechtlichen Angelegenheiten, können anrufen und sich rechtlich informieren und absichern.
Ja, bei mir ist ein bisschen abweichend von den Kollegen und Ihnen. Ich suche die Sammelunterkunft auf. Das ist geschieht meistens Freitagsabend und Samstag bzw. Sonntags. Ich muss dann natürlich meinen Arbeitsplan an den Plan der Bauarbeiter anpassen. Die arbeiten alle ohne ausnahmslos morgens 8 Uhr oder 7 Uhr bis abends 18 Uhr, 19 Uhr. Arbeitszeiten ist auch mal ein Thema, können wir darüber sprechen, weil die allermeisten sind auch Teilzeit eingestellt, aber die arbeiten viel mehr, als auf dem Vertrag steht. Also Leute, die Teilzeit arbeiten normalerweise 4 Stunden am Tag, die arbeiten tatsächlich 10 Stunden am Tag und dann muss ich auch meinen Arbeitsplan entsprechend anpassen. Und wie mein Arbeitsgang aussieht, ich betrete die Sammelunterkunft da, ich gehe gezielt zum Laden, zum Kiosk dort, der Laden fungiert auch als Kneipe. Das war am Anfang, so bin ich in Kontakt getreten mit den Leuten, mittlerweile haben wir eine Datenbank von Leuten, von Kontakten. Und sie haben sich Geschichten entwickelt und ich habe immer was zu tun, wenn ich da bin, häufig. Also was ich dort erfahre, sind Missstände, das reguläre, also Arbeitsvertrag wird nicht vorgelegt nach 4 Monaten. Krankenkassenbeiträge werden nicht bezahlt und dann kommen die Schreiben von der AOK und die Leute wundern sich, okay, aber ich arbeitete doch da. Ja, aber nicht offiziell, aber doch, ich habe nach dem Vertrag gefragt, aber noch nicht bekommen. Ja, der X sagt, ja, morgen, nächste Woche, warte mal ab. Okay. Diese Personen leisten sich nicht, einfach abzuhauen und nicht zu erscheinen, weil in Rumänien gibt es die Familie, die stets Geld über Western Union überwiesen braucht. Es gibt die Kinder, die in der Schule sind, es gibt verschiedene Ausgaben. Und dann, die warten ab. Die Leute sind sehr geduldig und nachsichtig, könnte man sagen, mit den Arbeitgebern. Weil selbst wenn sie nicht den Vertrag bekommen, die bekommen ihr Geld schwarz oder bruchstückartig häufig. Es gibt Leute, die bei uns, ich kenne eine Person, die seit November 3.000 Euro bekommen soll, aber bekommt so 300, 400, damit er die Miete und was zu essen hat und er stellt sich damit zufrieden. Also er ist nicht zufrieden, aber er würde auch nicht von der Arbeit abhauen, weil er ist abhängig, ist angewiesen auf die 500 Euro, was er bekommt. Noch ein Punkt, also Sprache ist ein Punkt, aber auch die Gesinnung dieser Leute sind allein lebende Männer, weg von der Familie, in einem fremden Land, wo die Sprache nicht sprechen, die sehr schwere Tätigkeit ausüben, gefährdende für die Gesundheit, sehr ermüdend. und die Alkoholsucht entwickeln. Das ist ein großes Problem. Nicht umsonst habe ich Kneipe gesagt, der Laden da. Und Alkoholsucht ist ein großes Thema, weil wenn die alkoholsüchtig sind, dann die entwickeln, ich bin kein Psychologe, Sozialwissenschaftler, aber vielleicht merke ich da was. Die Personen, die entwickeln eine Abneigung gegenüber alles. Und selbst wenn du ihnen helfen willst, die halten sich nicht daran. Ja, diese Stumpfheit der Menschen, warum die sich für ihre Rechte selbst nicht einsetzen, das ist das große Problem, wo wir sehr große Hemmnisse haben. Vor allem für mich, weil ich da aufsuche. Also die Kolleginnen im Büro, wenn die Leute schon zu ihnen kommen, dann brauchen die unbedingt etwas. Aber da liegt viel mehr Schlimmes ab. Läuft viel mehr Schlimmeres ab. Und in der Sammelunterkunft oder in anderen Sammelunterkünften, was nicht zutage kommt. Und das große Hemmnis ist diese Abneigung der Menschen, ihre Situation selbst zu lösen. Das ist das große Problem. Und das ist vielleicht was Organizing von unter Bauarbeitern und Wanderarbeitern von den einheimischen Arbeitern unterscheidet. Weil die Einheimischen haben ihre Familie, die kennen die Sprache, die kommen auch nicht aus den Dörfern in Rumänien, oder was ist auch nicht so besonders schön und herrlich. Und die sind hier quasi verloren. Und ich glaube, dass Depression sehr gängig ist und viele Sachen. Also ich glaube, dass die Sammelunterkunft in Griesheim ist ein trauriger Ort. Und nicht nur, was die Leute da angeht, auch Lebensbedingungen.
Ich wollte kurz nochmal ergänzen, beziehungsweise die Menschen, die als Wanderarbeitskräfte nach Deutschland überhaupt kommen. Früher war das ja schließlich nur der klassische Wanderarbeiter. Die sind ja gekommen für kurze Zeit, haben was verdient, sind wieder auch zurückgegangen. Heute haben wir mittlerweile die Erfahrung, unsere Beratungsstelle spricht jetzt, dass Menschen, die jetzt hierher kommen, schließlich auch ganz oft jetzt mit der ganzen Familie herkommen, sich später hier niederlassen und hier ein neues Leben anfangen. Die Menschen jetzt, die herkommen, wie auch vorhin besprochen, meist ist es auch, wie gesagt, auch die Not, also wirtschaftlicher Grund. Dann sind es auch sozusagen auch Menschen, die politisch also von ihr Herkunftsland gehen, dadurch, dass die jetzt keinen Job, keine Arbeit im Heimatland finden und sich einfach eine neue Bleibe und einfach neue Perspektive suchen müssen.
Ich glaube, dass Sprache ist auch ein Problem, weil wenn die imstande wären zu kommunizieren, ihre Probleme zu kommunizieren in die Öffentlichkeit, also nicht über uns, sondern selber, wäre es viel, viel, viel besser. Ich habe auch von den Bauarbeitern, zum Beispiel in Italien, da vergleicht man immer, kommt immer der Vergleich auch mit Italien, weil die allermeisten haben früher in Italien gearbeitet. Da war der Bauboom vor 10 Jahren, vor der Krise. Jetzt hat sich nach Deutschland verlegt. Und die allermeisten sprechen Italienisch, die Rumänen. Also es hat nicht unbedingt zu tun mit der Sprachähnlichkeit, das ist natürlich, das spielt auch eine Rolle, aber auch die Strukturen. Da hat auf Baustellen, da hat man Italienisch gesprochen. Hier in Deutschland sind mehrere Sprachen auf Baustellen. Und Deutsch ist nicht die Hauptsprache. Und die können Deutsch auch nicht lernen. Und die haben auch keine Zeit, Deutschkurse aufzusuchen. Und diese Sprachkenntnisse sich anzueignen. Und deswegen wollen wir einen Sprachkurs da vor Ort organisieren, also in der Nähe. Und wir sind auf der Suche nach Räumlichkeiten tatsächlich jetzt gerade, weil wir haben genug Unterschriften bekommen von den Leuten. Und das würden wir in die Wege leiten. Wir brauchen noch eine Dozentin, die gewillt wäre, am Samstag und Sonntag das zu machen. Und eine Räumlichkeit. Die Leute werden auch für den Sprachkurs zahlen, selber zahlen, ja. Und die Sprachprobleme gehen nicht nur diese Frage an, okay, ja, wir können uns nicht unsere Wehwehchen, unser Leiden oder unsere Probleme zur Sprache bringen, sondern geht auch bis zu den kleinen Alltagssachen. Zum Beispiel kommt ein Schreiben von den ARD, kommt ein Schreiben von AOK. Du weißt nicht, wie du darauf reagierst und am Ende siehst du, das Ende des Jahres musst du 5.000 Euro zahlen. Und das gehört tatsächlich nicht nur zur Arbeit von Ferienmobilität oder von uns, aber alle hier machen das, weil du hast das menschliche Mitgefühl, ja, okay, ich muss beraten, gewerkschaftlich, aber dieser Mann muss 5.000 Euro der AOK zahlen, ungerecht, weil irgendeiner Arbeitgeber das verpeilt hat, zu zahlen oder wollte nicht zahlen oder er selber nicht auf Briefe reagiert. Und ja, also Sprachkenntnisse sind sehr, sehr, sehr wichtig. Und noch ein Punkt bei Sprachkenntnissen, Arbeitsverträge, die sind alle auf Deutsch. Und ich glaube, dass die europäische Gesetzgebung sagt, dass es muss auch auf Rumänisch sein. Ich habe keinen Bauarbeiter bisher kennengelernt, der einen Vertrag auf Rumänisch bekommen hat. Keinen. Von 100, über 100, die ich kenne. Das sollte vielleicht, da ist die Rolle der Politik. Kommen diese Leute die Arbeitsverträge nicht in ihrer Muttersprache? Wer kontrolliert das? Ja, das sind Fragen, also was Sprache angeht. Und das ist ein großes Problem, Kommunikation. Und vielleicht ist auch noch ein Problem, es gibt kaum Einheimische auf Baustellen, Deutsche, die das vielleicht übermitteln könnte an die Öffentlichkeit. Es sind nur Wanderarbeiter. Das ist eine Branche, wo nur Wanderarbeiter sind. Und es ist schwer dann, wenn keine kaum Überschneidungen gibt. Es gibt Bauleiter, die häufig deutsch sind und was ich von den Bauarbeitern, also Ingenieure, ja, von den Bauarbeitern erfahren habe, die kennen diese Missstände. Aber die haben selber Interesse, nicht zu reagieren. Weil die stehen selber unter Druck. Und wahrscheinlich das Problem fängt und endet nicht nur mit den Subunternehmern und Bauarbeitern. Vielleicht soll es auch weiter nach oben geguckt werden. Von Bauleiter bis zu den einheimischen Auftraggebern, die großen Firmen hier in Frankfurt und in Deutschland weit. Also Kommunikation ist wahrscheinlich ein großer Manko, wo man Verbesserungsbedarf gibt.
Ihr seid auch schon so ein bisschen darauf eingegangen. Die Frage muss auf jeden Fall noch kommen. Wie ist euer Arbeitsalltag verändert, auch durch Corona? Ich weiß nicht, in Griesheim beispielsweise, in einem Wohnheim, weiß ich ja, dass teilweise Personen zu viert in einem Zimmer wohnen, überhaupt keinen Abstand halten können dadurch.
Pünktlich um 16 Uhr wieder mit dem Polytopia-Magazin. Heute für euch, wenn ihr streamt, ihr findet uns über 91,8 Frequenz. Und ich freue mich...
Doch wurden gemeldet in dieser Sammelunterkunft. Alle Leute wurden verschoben, abgeschoben nach Gallus. Da gab es auch eine Corona-Stelle für solche Fälle, soweit ich es verstanden habe. Und die allermeisten natürlich wurden auch nicht bezahlt in dieser Zeit. Also sie Corona-verdächtig waren oder Corona hatten, keine Rede von... irgendwelche Ansprüche.
Ja, die sind wahrscheinlich in das A&O-Hotel, Corona-Hotel gekommen.
Ja.
Wolltet ihr noch was sagen dazu?
Achso, naja, man kann natürlich noch sagen, natürlich sind auch eine ganze Reihe neuer Fragen einfach dazu gekommen. Ne? Also Arnel hat schon die Hotline erwähnt, die eingerichtet wurde, als es losging mit der Pandemie, um eben auch ja eine kostenlose Telefonnummer zu haben, wo Leute sich informieren können über arbeitsrechtliche Dinge, also in erster Linie eben die auch mit der Pandemie und dem Infektionsschutzgesetz und so weiter zu tun haben. Aber das sind dann natürlich auch alles neue Fragen und Themengebiete halt für die Beraterinnen, in die man sich natürlich auch einarbeiten muss, Quarantäne, was passiert dann, wer bezahlt dann und so weiter und so weiter. Also das heißt, es kommen natürlich auch neue Fallkonstellationen und so weiter dazu, genau. Und dann eben der Arbeitsalltag, ja, die Reduktion von Beratungen, die vor Ort stattfinden, mehr übers Telefon und gleichzeitig natürlich auch weniger direkter Austausch mit Kolleginnen, viel mehr digital und so weiter. Also das, was natürlich wir sind ja nicht nur Beraterinnen, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beraten, sondern wir sind ja auch selber in dem Sinne Arbeitnehmer. Und das heißt natürlich irgendwie Homeoffice und diese ganzen Geschichten gibt es natürlich bei uns auch.
Diese Klavierklänge gehen direkt ins Herz, zumindest geht es mir so. Für alle, die kein Rumänisch verstehen, will ich aber einfach nochmal kurz sagen, worum es in dem Lied geht. Das Lied ist rumänisch von der Band Guess Who und heißt Locul Privit. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen und es heißt übersetzt der richtige Ort. Ich habe mir außerdem sagen lassen, dass das Lied von 2009 ist und dass es in dem Lied um die Suche nach dem richtigen Ort geht, da man nicht am passenden Ort groß geworden ist oder am passenden Ort lebt. Es wird dabei eben Migration angedeutet. Ganz passend auch für unsere heutige Sendung. Für die Menschen, die aus Ost- und Mitteleuropa nach Deutschland migrieren, um dort ein besseres Leben aufzubauen. Oder für ihre Familien in den Heimatländern ein besseres Leben aufzubauen. Und es geht da schon direkt weiter mit unserer Sendung. Ich übergebe an Lo.
Ja, ich stelle es mir auf jeden Fall krass. Also so, was ihr auch einfach so erzählt, ist so eine, aber ich meine, das ist ja sowieso für alle psychisch belastende Zeit, so wie so Corona und unter diesen Bedingungen und so. Und ihr seid ja auch noch so konfrontiert mit diesen ganzen extremsten Ungerechtigkeiten und so. Natürlich kann man sozusagen vielleicht, ich weiß nicht, man härtet sich vielleicht auch ab oder irgendwie so, aber es ist, also ihr guckt da auch einfach wirklich in so Abgründe von so Profitmachereien bis zum geht nicht mehr. Also was ihr da für Zustände schildert, das ist ja, also so kann ich mir einfach wieso gar nicht vorstellen, und das in Deutschland. Also so, dass das überhaupt möglich ist, das erscheint mir immer wieder so total so, also ab, ich weiß nicht, mir fehlt das Wort. Ich bin sprachlos in der Hinsicht. Also so, dass das immer wieder, dass das so, ich, natürlich weiß man so ein bisschen darüber, aber es ist eben gerade so dadurch, dass ihr jetzt ja auch tagtäglich damit zu tun habt und die Situation sich ja generell ja verschärft hat für alle und unter Corona und jetzt wahrscheinlich auch einfach für alle noch mehr, bei euch ja auch in den Bereichen. Also die Personen, die dort arbeiten und so. Und also was du ja auch, Alex, gerade gesagt hast mit, okay, dann wird das Problem so gelöst, indem einfach die Personen ausgetauscht werden, so, wenn da jemand Corona hat oder so. Also, passt auf euch auf.
Das mit Corona, das war eine Quarantäne, in Galus, da war die Quarantäne, also wo die Leute verdächtig oder Corona-Kranke, da gehalten, weil in Wohnheim war es zu gefährlich und wahrscheinlich, das war die Lösung, ne, für das Problem. Du könntest einfach nicht zu Hause bleiben, ne, weil da hast du Kontakt mit, an einem Tag mit 50 Leuten, ne, du gehst einfach zum Laden, willst so ein Brot kaufen und da stehen schon 20, 30 Leute, ne, also, ja, also das hat unsere Pläne auf den Kopf gestellt, natürlich mit Corona. Wir hätten viel mehr Organizing betrieben als Sprachkurse organisiert. Aber weil für Organizing braucht man halt Leute zusammenzubringen und das ging nicht jetzt unter Corona und wir sollten uns laufend dann anpassen, was da im Wohnheim zu gestalten war. Und wir sind viel mehr dann auf einzelne Fälle eingegangen, nicht nur generell allgemein. Wir können Arbeit gab's zu tun, wir müssen flexibler werden, auf jeden Fall jetzt unter Corona. Ja, und uns natürlich schützen. Ja, ich habe, glaube ich, musste Desinfektionsmittel 30 Mal am Tag nutzen, weil wenn du die Leute nicht die Hand gibst, dann sehen die das respektlos. Ne? Also muss man sich auch anpassen, weil die Klientel ist auch spezifisch. Ja, viele waren auch skeptisch gegenüber Corona dort. Wir haben auch eine informative Kampagne gemacht tatsächlich im September oder im Oktober. Da habe ich viele Flyer verteilt und über Corona, Hotline und alles, auch so rumänische Links bekannt gemacht. Ich musste mich anpassen da an die Leute. Ich arbeite auch bei Caritas und dort musste ich auch nicht meine Tätigkeit aufhören, ne? So mit prekären Leuten, Obdachlosen. Also für mich war nichts Außergewöhnliches. Ich weiß nicht, was Homeoffice ist. Ich habe durchgehend gearbeitet.
So, ich würde noch kurz ein paar Sätze sagen. Viele Menschen, die unsere Beratungsstelle jetzt hier aufsuchen, die arbeiten in einem Niedriglohnsektor. Und davon ganz viele jetzt generell, die kennen sich mit der Technik kaum aus. Wenn wir die Beratungen vor Ort führen möchten, also trotz Corona müssten wir sozusagen unsere Beratung ganz oft auch persönliche Beratung anbieten, dadurch, dass diese Menschen sozusagen ganz wenig mit Technik sich auskennen. Wer von denen kann mir per Mail jetzt, sage ich mal, eine Datei schicken, oder seinen Arbeitsvertrag oder egal etwas. Und dann nichtsdestotrotz muss man ja generell dann einen Termin vereinbaren. Es gibt ja klar auch Menschen, die sich dann mit Technik auskennen. Da geht es einigermaßen auch telefonisch, aber durchaus die Arbeit ist ja erschwert durch die ganze Sache. Und man kann sich ja durch die ganze Situation jetzt vorstellen, wie es diesen Menschen dann überhaupt geht, die in diesen Branchen jetzt überhaupt jetzt arbeiten. Vorhin jetzt Kurzarbeit angesagt, wie vorhin ja auch erzählt habe, sage ich mal, nicht nur, dass die Menschen tatsächlich, die wurden ja auf Kurzarbeit gemeldet, aber die arbeiten tatsächlich ganze Monat durch und am Ende bekommen die nur dieses, also Arbeitgeber kassiert doppelt, muss ich mich mal so ausdrücken. Und was wirklich da ein bisschen mehr, ich wünsche mir da, dass da ein bisschen mehr Kontrolle generell auftritt.
Es gab nur kurz bei den Corona, es gab auch Corona, eine Corona-Prämie jetzt im Bausektor. Unter bestimmten Voraussetzungen. Natürlich, die Person hätte länger als 6 Monate bei der Firma eingestellt werden. Das ist ein großes Thema jetzt in den Bauarbeitern. Die fragen sich gegenseitig, hey, hast du Corona-Bonus bekommen? Hast du Corona-Bonus bekommen? Weil manche bekommen es nicht. Manche bekommen es und müssen es dem Arbeitgeber bar zurückgeben. Solche Sachen. Diese Corona-Prämie, 500 Euro, einmal Zahlung, soweit ich weiß, das war auch ein Riesenanlass jetzt für Geldwäscherei bei den Subunternehmen. Also, und es gibt verschiedene Methoden, wie man das verdecken kann. Selbst wenn es auf der Lohnabrechnung steht, das heißt nicht, dass der Bauarbeiter das bekommen hat. Oder wie das gemacht wird, der bekommt die Corona-Prämie tatsächlich. Das ist bei den meisten so. Und dann wird von der Schwarzarbeit abgezogen, die nicht nachweisbar ist. Weil die haben eine heimliche Vereinbarung, okay, ich arbeite 50 Stunden im Monat oder 60 Stunden im Monat und der Rest kriege ich schwarz. Okay, du kriegst diese 500 Euro Corona-Prämie, steht auf der Lohnabrechnung, extra zu dem Gehalt, aber so heimlich, also privat, werden die Schwarzarbeitsstunden werden abgezogen für 500 Euro. So, das heißt, dass er tatsächlich die Corona-Prämie nicht bekommt, sondern weniger Geld von der Schwarzarbeit. Und solche Tricks gibt es. Und das ist sehr gängig, dieser Trick. Also wenn Sie Rumänisch sprechen können, können Sie direkt das, wenn in Griesheim wohnen, können Sie zu den Bauarbeitern. Die wären sehr offen gegenüber diesem Thema. Also, die wären sehr offen und können einiges hören da von den Leuten. Und es ist nicht zu lachen. Ich weiß nicht, warum ich lache.
Weil, wie du es jetzt so erzählst, ne, deswegen ist es ein bisschen so, dass wir lachen gehen.
Ja, aber das ist die Sache, weil es ist zum normalen Zustand geworden. Also man hat nicht mehr diese Entrüstung mehr. Nicht mehr. Das war vielleicht früher, diese Entrüstung. Aber es ist Normalzustand.
Und ich würde gerne noch diese eine Geschichte ansprechen, beziehungsweise, dass die Menschen, die jetzt generell, gibt es auch tatsächlich Menschen, die auch einen Arbeitsvertrag unterschreiben, aber tatsächlich ist es jetzt kein Arbeitsvertrag, sondern die werden dann selbstständig tätig. Das ist auch wiederum auch noch immer gängige Praxis jetzt überhaupt im Bau. Und dadurch wird sozusagen das Ganze jetzt auf dem Arbeitnehmer überwälzt sozusagen. Dann im Nachhinein kommt jetzt zur Bezahlung die Krankenversicherung, Berufsgenossenschaft und Sozialversicherungsbeiträge halt. Generell, was ich mir überhaupt jetzt wünsche, ist ein bisschen mehr Kontrolle.
Zollamt beschwert sich seit Jahren, dass sie nicht genug Personal haben. Ne? Deswegen sieht man am Bahnhof diese Werbungsplakate, ne, für Berufschancen für die Zukunft. Da gibt es der Bundeswehr, Zollamt und diese vom Flughafen, ne, die Lotsen suchen. Ne? So diese drei Berufsgruppen sind nicht so beliebt. Und es sind nicht so viele Leute beim Zollamt. Das ist die offizielle Erklärung, glaube ich. Die sind überfordert. Die können nicht jeden Tag Baustellen aufsuchen.
Ja, damit die kompletten also Verstöße überhaupt besser geahndet werden können, müssen die halt sozusagen jetzt auch die ein bisschen auch mehr generell auch mit anderen Beratungsstellen und näher zusammenarbeiten, finden
wir zumindest. Wir sind schon ziemlich lang im Gespräch. Ich will das jetzt auch gar nicht mehr so lang rausziehen, aber das ist natürlich sehr spannend. Was ich jetzt so zum Abschluss gerne noch fragen wollte, so Habt ihr in den letzten Jahren größere Erfolge erlebt oder wie sehen Erfolge aus von eurer Arbeit? Und ist es meistens nur, dass ihr versucht, kleine Dinge zu verändern? Was weiß ich, zum Beispiel von einer Person, die ihr Lohn nicht erhalten habt, dass ihr dann versucht, die Person zu unterstützen, dass sie eben den Lohn erhält beispielsweise. Also es ist meistens so, dass ihr versucht, also dass es immer so sehr kleinschrittig ist, aber dass sich im Größeren nichts verändert. Also wie sehen die Erfolge aus? Sind die auch im Größeren, sind die auch größer teilweise oder sind das immer nur kleine Erfolge? Und was braucht es, damit die Arbeitsbedingungen besser werden oder wie können die durchgesetzt werden, neben mehr Kontrolle beispielsweise? Wie können die erreicht werden?
Ja, da gibt es jetzt generell einiges, das man berichten könnte. Erfolge zeichnen sich halt sozusagen aus mit den Kleinigkeiten generell. Die kleinen Erfolge bringen schließlich auch mittlerweile sozusagen durch die Mund-Mund-Propaganda dann noch große Erfolge, dass wir auch gut an den Leuten ankommen und so auch gut auch anknüpfen können. Wir haben schon viele große Erfolge, ich erzähle, wenn wir schon die ganze Zeit bei dem Thema Bau sind, wo wir auch von Generalunternehmerlöhne erstritten haben. Das größte Problem bei der ganzen Sache ist, dass es sich ganz ein bisschen länger zieht, bis die Antworten kommen und bis sich das Ganze jetzt überwiegt an den Arbeitnehmer jetzt ausbezahlt wird. Aber das Problem ist ja schließlich, wenn die Menschen jetzt ausreisen, wie vorhin Alex oder Anna erwähnt haben, wenn die Menschen jetzt nach, sagen wir, Rumänien oder Bulgarien ausreisen, wie sollen die dann ihre Ansprüche geltend machen? Durch diesen Sachen würde ich mir auch wünschen, wie ich auch vorhin erwähnt habe, dass die Kontrollbehörden also besser dann zusammenarbeiten und vor allem, wenn es eine grenzüberschreitende Beschäftigungsform bei der Entsendung jetzt konkret, wie auch vorhin gesagt, dass damit die Verstöße jetzt besser geahndet werden können und auch sanktioniert werden, müssen die Behörden überhaupt jetzt auch international, auch auf der europäischen Ebene enger zusammenarbeiten. Das ist halt unsere praktische Erfahrung, dass häufig das nicht zusammentrifft. Und jetzt bin ich ein bisschen auch stehen geblieben, durchaus stehen geblieben bei den ganzen. Bei uns ist es jetzt nicht nur das so, dass außergerichtlich jetzt Ganze zu klären. Wir begleiten teilweise auch Menschen vor Gericht. Wir leisten dort ganz oft auch den Sprachkundenbeistand. Sozusagen, ich wünsche mir generell, dass die Gewerkschaften ein bisschen offener und näher, sage ich mal, an die Menschen, sage ich mal, die Wanderarbeitskräfte zugehen. Und so würden die sozusagen viel näher die Menschen auch unterstützen können. Und so hätten die auch sozusagen Menschen, die Mitglieder sind, auf anderer Seite und die auch einen Rechtsschutz bekommen können, wenn die mal solche Probleme haben. Was wiederum nicht so generell der Fall jetzt momentan ist, dass die Gewerkschaften jetzt offen ein bisschen an die Wanderarbeitskräfte zugehen. Was ich noch ansprechen würde, ist jetzt, ich habe ja vorhin die Entsendung jetzt generell jetzt angesprochen. Dadurch gibt es ja schließlich jetzt auch, dass man jetzt durch diesen Kontrollen, was ich vorhin gemeint habe, dass jetzt sozusagen die Briefkastenfirmen, die jetzt, sage ich mal, in Slowenien gibt, ganz viele, sage ich mal so, dass man da ein bisschen besser die ganze Sache Lage identifiziert. Weil durch diesen ganzen Betrug von Briefkastenfirmen kommt man ja schließlich auch nicht weit. Ne? Ich bin jetzt ein bisschen jetzt vom Thema raus, aber weil das ist jetzt ein bisschen, man hat ja komplett ein bisschen ein anderes Gefühl, wenn man so persönlich generell überhaupt jetzt gegenübersteht, als jetzt überhaupt so jetzt. Man sieht vor sich das Stuhl, den leeren Stuhl und dann hat man gleich schon sofort... Bleibt man sofort stehen. Ich würde mich freuen, wenn jemand von Kolleginnen und Kollegen jetzt jemand etwas noch ein bisschen ergänzen könnte, beziehungsweise dessen.
Genau, das eine natürlich, was Arnold schon sagte, die vermeintlich kleinen Erfolge summieren sich natürlich auch, indem sich einfach auch Wissen verbreitet und Leute besser informiert sind und dadurch auch relevante Informationen einfach unterwegs sind. Aber natürlich... Genau, zum Beispiel im Falle von Gerichtsprozessen kann es natürlich schon vorkommen, dass da halt auch mal Entscheidungen dabei sind, die dann richtungsweisend sind. Also zum Beispiel in der häuslichen Pflege gab es sowas in den letzten Jahren, dass eben dann Gerichte entschieden haben, dass die Leute eigentlich für jede Stunde, die sie von diesen, also 24 Stunden pro Tag in Lohn zustehen würde, weil diese Bereitschaftszeiten eben auch als Arbeitszeit gelten. Und dann ist es natürlich schon ein richtungsweisendes Gerichtsurteil, das aus so einem Fall entstehen kann, an dem sich dann auch andere Ratsuchende und beratende Personen orientieren können und was dann tatsächlich auch politische Veränderungen bringen kann. Und manchmal, das ist natürlich selten, aber jetzt gerade Ende letzten Jahres gab es das natürlich auch, fließt auch mal oder entsteht daraus auch tatsächlich eine gesetzliche Veränderung, jetzt wie im Bereich, also mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz, das jetzt verabschiedet wurde, dass er tatsächlich sehr konkret verändert die Praxis, insbesondere in der in Fleischbetrieben, ja, wo ja skandalöse Zustände auch, also nach wie vor herrschen, aber wo eben jetzt durch das Verbot von Werkverträgen und so weiter manche Dinge zum Besseren verändert wurden, was dann natürlich schon sehr große und greifbare Erfolge sind, die aber natürlich Resultat einfach auch von sehr langer Arbeit und Kooperation sind und wo man nicht jeden Tag einen neuen zu verbuchen hat.
Ich würde sagen, dass der Umstand hat auch viel dazu beigetragen. Also Arbeit war schon, hat es aus auf einem Niveau erhalten. Also es gab der fruchtbare Boden sozusagen, aber der Umstand hat das zum großen Teil auch ermöglicht, Corona. Und das ist irgendwie widersprüchlich, aber Corona hat, ich glaube, im Fall Tönnies viel dazu beigetragen, dass dort Verbesserungen eintreten. Im Baubereich weiß nicht, was für Verbesserungen eintreten können. Also was Erfolge angeht, also wir sind alle weniger als ein Jahr dabei und es war ein Corona-Jahr. Man konnte nur bruchstückartig was unternehmen. Unsere Kollegin Letizia Türk, die jetzt in Elternzeit ist, die ist seit 2015, 2016, wenn wir eine Geschichte der Aktivitäten in Frankfurt überblicken möchten, dann sollten Sie auf jeden Fall mit ihr sprechen. Sie war sehr aktiv bei vielen Sachen. Ich weiß, dass sie sogar eine Protestaktion in Griesheim organisiert hat vor der Sammelunterkunft. Was Erfolge angeht, so explizit, so große Sachen, kann sie viel, viel, viel erzählen. Und was in Griesheim jetzt Erfolg geht, es ist ein Sprachkurs. Das war überhaupt nicht einfach. Man, ein Sprachkurs zu organisieren, denkt man, okay, ja, wenn du die Mittel hast, dann geht das los. Nein, wir wollten uns vergewissern, dass das umsetzbar ist und wir mussten dann Interessierte finden, die mit Unterschrift und einen Fragebogen ausgefüllt haben bezüglich Erwartungen vom Sprachkurs. Und wir haben 30 Stück bisher gesammelt unter Corona-Bedingungen. Und das war nicht so offensichtlich. Quasi wir haben uns nicht dort hingestellt und abgeworben, sondern über Mundpropaganda.
Also diese 30 Unterschriften waren von den Personen vor Ort, die in dem Wohnheim wohnen. Ja. Mhm. Ihr habt erstmal gefragt, ob es überhaupt gewollt ist.
Ja, genau. Und nur Leute, die explizit etwas machen wollen.
Was ja auch an sich schon krass ist, ne? Also die ganze Woche so einen Arbeitsalltag zu haben und dann noch die Bereitschaft am Wochenende. Also ich finde es einfach schon eine Leistung, überhaupt die Bereitschaft zu haben, weil es ist ja nicht so easy auch Deutsch und überhaupt noch mehr Input und so.
Also das wird sonntags stattfinden, der Sprachkurs, wenn überhaupt. Also die könnten ihre eigenen Wünsche dort aus bekannt machen. Ja, Samstag oder Sonntag wird das stattfinden, eineinhalb Stunde. Hoffentlich ist es umsetzbar. Also
ich sehe die Notwendigkeit natürlich, nur ich finde, also, wow, voll gut.
Ich denke, es ist problematisch, Dozent zu finden, die oder der bereit wäre, Sonntag sowas zu machen. Bevorzuglich auch jemanden, der Rumänisch spricht. Und ich weiß nicht, wie viel, also ein Student vielleicht von der Uni, was Anna ist an der Uni, vielleicht kennt Studenten, die extra etwas nebenbei verdienen wollen. Ansonsten, also ich habe auch Kontakte, aber Sonntag ist ein Problem. Also ja. Aber die Frage ist jetzt auf dem Tisch, das Thema. und es gibt Bedarf. Wir sollten Lösungen jetzt finden, das ist uns überlassen. Mhm. Also wenn ihr gerne Vorschläge habt oder jemanden, der diese Sendung hört, zuhört jetzt gerne, wie man so etwas am Sonntag macht.
Also da eine Person, die bereit ist, von auf Rumänisch Deutschunterricht zu geben und das genau, sonntags machst.
Eineinhalb Stunde.
In der gibt es denn schon einen Raum dafür?
Noch nicht. Das wäre auch, wenn Vorschläge gibt für einen Raum. Mhm.
So, ein abruptes Ende. Auf diesem Weg aber auch nochmal vielen Dank an Alex, Arnel und Anna von Faire Mobilität. Ich möchte darauf hinweisen, dass mittlerweile eine Dozentin für den Sprachkurs gefunden wurde, aber es werden weiterhin noch Räume gesucht und auch in Zukunft für faire Mobilität, für Beratungsstandorte. Und da möchte ich einen kurzen Einspieler von einem Wohnprojekt zeigen, die einige Raumangebote in Zukunft zur Verfügung stellen können.
Mein Name ist Alex vom Wohnprojekt Kollektiv Leben, kurz Kolle. Wir sind gerade auf dem Weg in Griesheim, hier in Frankfurt, ein Wohnhaus für etwa 40 Personen zu bauen. Und das direkt neben dem Wohnheim für mobile Arbeiter dort. Bei uns im Haus sollen im Erdgeschoss unter anderem Räume entstehen für politische und pädagogische Bildungsarbeit. Hier sollen Angebote geschaffen werden, auch für das umgebende Quartier. Auch Beratungsräume werden wir bauen. Auch für andere Initiativen und Gruppen, die bei uns Beratung anbieten wollen, stehen die Räumlichkeiten zur Verfügung, sowie Ateliers und Werkstätten und ein großer Multifunktionsraum. Der kann zum Beispiel für Lesungen, Bildungsarbeit, Theaterarbeit, Nachbarschaftstreff und vieles mehr genutzt werden. Daneben entstehen Coworking Spaces, die angemietet werden können. Wir vom Wohnprojekt Kolle hatten schon ganz von Anfang an in unseren Planungen mit der fairen Mobilität hier in Frankfurt Kontakt aufgenommen. Denn für uns war klar, dass die Nähe von dem Haus, das wir bauen wollen, als neue Nachbarin, auch zu dem direkt angrenzenden Wohnheim für mobile Arbeiter für uns ein wichtiges Thema ist. Für uns wäre es großartig, zu kooperieren, um unsere Nachbarschaft, aber auch das politisch so wichtige gewerkschaftliche Projekt Faire Mobilität zu unterstützen. Unser Haus steht ja noch nicht, aber wenn es soweit ist, hoffen wir sehr, dass in unseren Räumen auch Beratungen und Sprachkursangebote der fairen Mobilität stattfinden können. Wir vom Wohnprojekt Kolle freuen uns auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit und wünschen den Kolleginnen von der fairen Mobilität alles Gute und politische Erfolge für die anstehende Arbeit.
Ja, vielen Dank für diesen kurzen Beitrag von Alex von Kollektiv Leben. Auch von mir wünsche ich auf diesem Weg faire Mobilität alles Gute für ihre weitere Arbeit und für die vielen politischen Erfolge, die sicherlich noch kommen werden. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Radiosendung euch faire Mobilität etwas näher bringen und freue mich, zur Bekanntheit des Projektes beizutragen. Ganz am Ende möchte ich abschließen mit einem Song, den mir Anna empfohlen hat. Er ist Rough, es ist von der Rapperin Liri und es ist auf Rumänisch. Als kurze Warnung für alle, die Rumänisch verstehen, in dem Song geht es um sexualisierte Gewalt. Es ist mir auch wichtig, Rap in unterschiedlichsten Sprachen zu verbreiten. Also ich beende diese Sendung mit dem Song von Liri. Er heißt Ploiaia, Regen auf Rumänisch.